wieder. Die lassen einen vielleicht nie so ganz los. Und mein Eindruck ist, eine davon ist eben die Frage nach dem Sinn. Da, wo ich zur Schule gegangen bin, in Rüthen, ein Ort so in der westfälischen Provinz, gab es einen Mitschüler, der hat die Frage klar, aber nicht erschöpfend beantwortet. Er sagte nämlich, der Mensch ist zum Arbeiten da, wie der Vogel zum Fliegen. Und ich frage mich allein schon, ob der Teil für den Vogel eigentlich stimmt. Denn man könnte ja auch romantisch sagen, der Vogel ist zum Singen da. Oder zynisch, er ist als Katzenfutter da. Oder evolutionär, er ist zur Weitergabe genetischer Informationen da. Also auch beim Vogel könnte man schon alle möglichen anderen Varianten anwenden. Ich glaube endgültig beim Menschen, das stimmt nun wirklich nicht. Und trotzdem fragen wir und fragen weiter. Wann fragen wir nach dem Sinn? Meine These wäre, eigentlich ist die Frage nach dem Sinn eher ein Krisenphänomen. Sie taucht übrigens auch in dieser Reinform in der Menschheitsgeschichte noch gar nicht so früh auf. Es gibt vielleicht versteckte andere Formen, aber so richtig klassisch, was ist der Sinn des Lebens, ist ja, so richtig massiv, ist das eher eine neuzeitliche Frage. Stellt euch vor, ihr habt euch verliebt. Und jetzt habt ihr richtig Gas gegeben, ein halbes Jahr alles versucht. Und die andere Person sagt, ja, mal sehen, ich bin noch nicht so weit, mal gucken und so. Und irgendwann ist es dann tatsächlich soweit. Ein romantischer Abend, ein Sonnenuntergang. Ihr stellt nochmal die entscheidende Frage und die Antwort ist ja. Wer wird in dem Moment fragen, hat das Leben denn überhaupt irgendeinen Sinn? Ich glaube niemand. Oder wenn man sich ein Kind gewünscht hat und dann irgendwann ist es soweit. Die Frau ist schwanger und man zittert und man hofft und Frauenarzt und da ist das erste Bild von dem Herzen mit Ultraschall und so weiter. Und irgendwann nach all den Kämpfen und Hoffen und Zittern und Vorbereiten, irgendwann ist es soweit, das Kind ist geboren, vielleicht ist es sogar gesund und schläft friedlich auf den Armen. Niemand wird in dem Moment sagen, hat das Leben denn überhaupt irgendeinen Sinn? 4 Monate später kann das schon wieder ganz anders aussehen, aber in dem Moment stellt man die Frage nicht. Oder ganz banal, ihr habt endlich geschafft, den Urlaub vorzubereiten, den ihr immer schon mal machen wolltet. Wohnmobiltour durch die USA, Kreuzfahrt, was auch immer euer Traumurlaub ist. Und jetzt seid ihr 2 Tage davor und ihr langweilt euch im Büro. Ich glaube, das ist in dem Moment auch ziemlich wurscht, was da bei der Arbeit noch passiert oder nicht mehr passiert. Denn in Gedanken sagt ihr, was auch immer hier kommt, in 2 Tagen, da geht's richtig los. Und niemand wird in dem Moment fragen, was ist denn der Sinn des Lebens? Aber es gibt eben andere Situationen, da stellt sich die Frage. Mir erzählte mal jemand, sogar hier aus der Gemeinde, aber ich verrate den Namen nicht, dass er im Alter von 4 Jahren einen kleinen Bruder bekam. Und 1-2 Jahre nach der Geburt des Bruders sagt er dann zu seinen Eltern, naja, ich kann ja jetzt dann sterben, mich braucht ja hier keiner mehr. Also er war offensichtlich gewöhnt, er kriegte die ganze Aufmerksamkeit, die ganze Zuwendung, er saß auf dem Thron, bis dann dieser kleine Lümmel kam und dann wurde er vom Thron gestoßen und dann stellt sich die Sinnfrage, wozu bin ich denn jetzt noch da? Oder eben, wenn wir Verluste erleiden, wenn eine schwere Krankheit kommt oder wenn jemand stirbt, der uns viel bedeutet hat, dann stellt sich die Frage, was soll das jetzt noch? Soll ich jetzt überhaupt noch weitermachen oder hinschmeißen? Ich glaube, die Frage nach dem Sinn ist gar nicht so einfach wie bei anderen Bedürfnissen. Bei anderen ist das ziemlich simpel. Was ist die Erfüllung vom Hunger? Da muss man halt was essen. Was ist die Erfüllung vom Durst? Muss man was trinken. Was ist der Punkt bei Einsamkeit? Da braucht man Gemeinschaft. Aber beim Sinn ist es umfassender. Da reicht nicht ein Punkt, sondern es sind mehrere Merkmale, die zusammenkommen müssen. Und mein Eindruck ist, wenn Sinn fehlt, sind es oft 3 Merkmale, die unklar sind oder 3 Fragen, die eben nicht geklärt sind. Das eine ist die Frage, wer bin ich? Was macht meinen Wert aus? Das war ja das, was dieser kleine Junge spürte. Das war ins Wackeln gekommen. Vorher war das klar. Sein Wert bestand darin, er wurde ihm ja täglich mehrere Stunden versichert durch all die Aufmerksamkeit. Und jetzt wankte das. Die Aufmerksamkeit war weniger und er fragte, wer bin ich denn jetzt noch? Was habe ich denn jetzt noch für einen Wert? Er hatte sicher nicht als Kind im Alter von 4 Jahren das so direkt formuliert. Wir Erwachsenen denken dann manchmal, wenn ich in den Spiegel schaue, warum ist das gut, was ich da sehe? Warum kann ich sagen, es ist gut, dass das da ist? Wenn das unklar ist, dann wankt der Sinn. Das zweite ist eine positive Zukunftserwartung. Wenn wir uns haben Dinge, auf die wir uns wirklich noch freuen können, wir sagen, da kommt noch was richtig Gutes, dann ist das okay. Wenn wir nichts haben oder nichts mehr haben, wo wir so richtig uns drauf freuen können, dann stellt sich die Sinnfrage. Wozu dann denn noch? Das ist beim Verliebtsein, wenn es dann endlich klappt, dann ist der Horizont erstmal offen. Man freut sich auf jede Begegnung und dann, dann nächstes Wochenende werden wir da und dahin fahren und alles ist schön und offen. Und wenn es heißt nein, dann ist erstmal alles doof. Dann wird man nach Hause gehen, nochmal die Hoffnungen durchgehen, aber weiß ja, es hat nichts gebracht. Und man weiß, die nächsten Monate sind erstmal irgendwie trübe. Und erst recht natürlich, wenn man einen Menschen richtig verloren hat und weiß, der ist nicht mehr da. Der wird auch nicht mehr wiederkommen. Und das Dritte ist, auch wenn es etwas vielleicht zu sehr leistungsmäßig klingt, aber ich glaube, der dritte Bereich ist die Frage nach Orientierung oder der Aufgabe. Wenn die unklar ist, stellt sich auch die Frage nach dem Sinn. Viele kennen vielleicht noch Viktor Frankl, ein großer Psychologe des letzten Jahrhunderts, der im KZ war als Jude und das überlebt hat. Und er hat viel gerade über die Sinnfrage geschrieben und nachgedacht und das in dieser ganz, ganz zugespitzten Situation natürlich bedacht und versucht noch den Mithäftlingen zu helfen. Und vieles von dem, was wir so denken, was wir auch in dem Interview gehört haben, fiel da völlig weg. Also irgendwelche schönen Dinge, Lebensqualität, Ruhe, all das war völlig geraubt. Die Zukunftserwartung war quasi weg. Er hat auch in der Zeit im KZ gesagt, auch den anderen gesagt, ganz nüchtern, die Chance, dass wir hier lebend rauskommen, liegt bei 5%. Da gab es eigentlich keine Zukunftserwartung. Einer von den Fragen, die uns gestellt wurden, war die Frage, warum lässt du mich noch hier? Das klingt so ein bisschen so. Ich weiß natürlich nicht, was dahinter steckt, aber dass ein Mensch denkt, eigentlich ist das doch hier, es macht keinen Sinn mehr, dass ich da bleibe, warum bin ich noch hier? Und Viktor Frankl sagt jetzt, wir müssen die Frage umdrehen. Wir dürfen nicht fragen, was haben wir vom Leben noch zu erwarten? Mit der Frage kommen wir auf kurz oder lang nicht mehr durch. Ganz sicher im Konzentrationslager nicht mehr durch. Er sagt, wir müssen die Frage umdrehen. Was erwartet das Leben noch von uns? Wenn wir darauf eine Antwort finden, haben wir einen Sinn. Und das hat er versucht. Er hat Menschen gesagt, du hast ein Kind. Kämpfe doch, versuch doch. Du hast vielleicht eine geringe Chance, aber selbst wenn du es nicht schaffst, dein Kind würde erwarten, dass du darum kämpfst, es wiederzusehen und dir nicht aufgibst. Und solche Dinge, also eine Orientierung, eine Aufgabe ist wichtig. Und wenn wir die nicht haben, dann wird es dünn. Wie finden wir jetzt das, was uns diesen Sinn gibt, was uns diesen Boden gibt, auf den diese drei Fragen sich lösen? Ich möchte kurz drei Vorschläge durchgehen, die ich oft höre, die mich aber am Ende nicht überzeugen. Der erste Vorschlag ist, dass viele Menschen denken, das klärt sich alles in Beziehungen. Wenn ich einen Menschen habe, mit dem ich alles teilen kann, dann wird das alles gut. Und da ist natürlich was dran. Also klar, in solchen Begegnungen erleben wir viel davon, was Sinn macht, wo wir uns darauf freuen, was alles gut ist. Trotzdem glaube ich, dass das manchmal auch ein bisschen überschätzt wird. Zum einen sind die realen Beziehungen dann doch etwas zu unvollkommen, um das wirklich die ganze Zeit permanent diesen festen Boden zu bieten. Realistisch gesehen wackeln die doch mal. Da kriege ich auch mal nicht nur meine Anerkennung, sondern auch herbe Kritik. Da kriege ich auch Probleme. Und ich glaube, wenn wir wirklich denken, Beziehungen sollen das leisten, dann überfordern wir sie. Bei den Fragen, die eingegeben wurden, tauchte auch sowas in die Richtung auf, wo ich mich mal frage. Eine war dann, schenkst du mir ein passendes Gegenüber zum Glücklichsein, wenn ich dich darum bitte? Natürlich ist das ein völlig berechtigter Wunsch, eine berechtigte Frage. Jemand anders hat es noch drastischer formuliert. Gibt es den besonderen, mir von dir zugedachten Menschen, mit dem ich zu höchster Reife und schönster Einheit gelange? Das ist ja gut gemeint. Schönste Einheit, höchste Reife. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von einem Menschen, der auch mal schlafen will oder mal nicht so gut gelaunt ist oder nicht immer zur schönsten Einheit sich bereit fühlt. Also es könnte sein, dass das eine Falle ist, dass gerade wir unsere Partnerschaften überlasten mit zu viel Erwartung, dass die jetzt all diese Grundfragen, all diese Grundbedürfnisse, dieses ganz Große, was der Mensch eigentlich braucht, alles erfüllen sollen. Und wenn nicht, ja, dann ist es eben eine Enttäuschung. Dann war es vielleicht nicht der Richtige. Ich glaube, da steckt eine Gefahr drin. So richtig das ist, bei Beziehungen die Antwort zu suchen, trotzdem ist eine Gefahr, wenn wir sie überlasten und da zu viele Superlative erwarten. Höchste Reife, schönste Einheit, tiefste Erfüllung. Das sind Begriffe, die gehen schon ins Übermenschliche. Der zweite Vorschlag, der wird nie offen gemacht, aber unter der Hand wird er sehr oft gemacht. Und unter der Hand ist er gerade in so einer leistungsorientierten Stadt, wie Münster eben manchmal ist, glaube ich, ein sehr prägender Vorschlag. Ich würde ihn nennen einen Sinnersatzstoff. Das ist die Antwort, durch Leistung und Erfolg zu suchen. Warum? Auf den ersten Blick gibt Leistung und Erfolg nämlich genau das, was wir da alles brauchen. Es gibt die Bestätigung, wer bin ich? Sie sind unser Top-Mitarbeiter. Für Sie sehe ich hier im Unternehmen aber noch eine ganz große Zukunft. Ja, da brauche ich doch nicht mehr zu fragen, wer ich bin, oder? Ich höre doch, dass ich gut bin. Vielleicht gibt es sogar Zahlen, mit denen ich das belegen kann. Meine Abteilung, seit ich da seit 3 Jahren angefangen habe. Oh, schau mal hier. Zukunftserwartung. Es gibt sehr handfeste Belohnungssysteme in der Karriere. Das ist ja das, was das so attraktiv macht. Es gibt mehr Geld, mehr Status, Posten, Symbole, Ausstattung mit, was weiß ich, Ressourcen, Mitarbeitern. Und das kann alles wachsen. Das kann immer noch höher gehen. Und das ist, dieses Jahr war es ja schon gut, aber warte erst mal ab, in 3 Jahren, wo ich da landen werde. Ihr werdet euch noch umsehen. Das ist ein Sog, der einen da reinzieht. Und dieser Sog bringt dann auch eine Art von Orientierung. Sie wissen ja, was wir von Ihnen uns erhoffen, nicht wahr? Klar, muss man dafür schon mal 80 Stunden reinhauen. Oder jedenfalls 60. Und mit Urlaub wäre gut, wenn Sie das dieses Jahr mal ein bisschen kürzer machen, oder? Ja, der Letzte, der hier nach Elternzeit gefragt hat, den haben wir entlassen. Also natürlich, klar, dass das nicht direkt im Zusammenhang steht, ist ja auch gesetzlich nicht erlaubt, aber Sie wissen, was ich meine. Also dieses System bietet eine Art von Orientierung, aber eben eine sehr binnenorientierte Orientierung. Und es kann für eine Weile diese Dinge beantworten. Ich habe den Eindruck, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie gut ich bin, ich habe eine Zukunftserwartung, ich habe eine Orientierung, ich weiß, wo es hingeht, ich werde gefördert und gefordert und vielleicht macht es ja auch Spaß. Und trotzdem wird es unsere Seele nicht satt machen. Zum einen, weil es nur begrenzt ist, irgendwann werde ich doch überholt, da kommt dann noch ein besserer, noch ein begabterer, spätestens im Ruhestand. Das ist ja kein Zufall, dass viele Leute im Ruhestand in echte Sinnkrisen geraten. Was ist denn da noch übrig von der Bedeutung? Kann vielleicht nochmal zu der Firma hingehen, wird freundlich begrüßt, es gibt ein bisschen Geplauder und nach einer Viertelstunde merkt man, man gehört hier nicht mehr dazu. Man ist mit Respekt in der Ahnengalerie, aber mit dem, was wirklich geschieht, hat man nichts mehr zu tun. Aber es gibt noch einen tieferen Grund, warum es das nicht satt macht. Denn was ist denn da von mir gesehen? Einzelne Leistungsmerkmale, die werden wahrgenommen. Aber bin ich denn nicht mehr als meine Leistung? Es sind viele Beziehungen, aber es sind weitgehend Funktionsbeziehungen. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, müssen wir hier zusammenarbeiten. Ich freue mich so, Sie in meiner Abteilung zu haben. Aber es ist eine Funktionsbeziehung. Am Ende macht es, glaube ich, unsere Seele nicht satt. Weil wir merken, es sind nicht ich bin gemeint, sondern nur bestimmte Merkmale von mir gemeint, die dazu auch noch brüchig sind und vielleicht irgendwann wieder schwanken können. Aber selbst wenn sie nicht schwanken und alles klappt, es ist nicht ich, der gemeint ist. Und deswegen bleibt die Seele leer zurück. Ich habe nichts gegen Leistung und nichts gegen harte Arbeit. Versteht mich nicht falsch. Ich bilde mir sogar ein, manchmal auch selber was zu leisten. Aber der Punkt ist, wenn wir meinen, wir müssten das tun, um etwas zu sein, dann wird es schiefgehen. Dann ist es ein Sinnersatzstoff. Wer ohne anerkannte Leistung nichts ist, der wird mit anerkannter Leistung auch nichts sein. Und das Dritte, was ich oft höre, ist, naja, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Da muss halt jeder gucken. Und das ist ja auch irgendwie einleuchtend. Warum sollte ich jetzt irgendjemand anderem vorschreiben, was er für den Sinn seines Lebens halten sollte? Trotzdem glaube ich, dass unausgesprochen bei dieser Position, jeder muss ja für sich gucken, eine Voraussetzung mit drin steckt. Ich frage jetzt mal ganz, ganz, ganz an den Anfang. Was war am Beginn der Welt? Und es gibt, glaube ich, nur 2 Möglichkeiten. Entweder es war etwas Unpersonales, so etwas wie Materie, vielleicht Energie, Naturgesetze, jedenfalls etwas, was nicht ich sagen kann und was keine Idee haben kann. Und daraus hat sich vielleicht später dann alles irgendwie entwickelt. Wenn das so wäre, dann ist es natürlich logisch, dass dann jeder den Sinn für sich finden muss, denn am Anfang war ja keiner drin. Da war ja nichts, was sagen kann, das ist jetzt die Idee vom Leben. Sondern ein Leben entwickelt sich irgendwie und dann kann man später sagen, na gut, jetzt suchen wir halt mal und konstruieren uns halt mal was, was uns Sinn geben könnte. Nur hat diese Position einen ziemlichen Preis. Jacques Monod, ein ursprünglich Mediziner, sogar Medizin-Nobelpreisträger, dann auch Philosoph, aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gewirkt hat und kluge Sachen geschrieben hat. Der hat das einmal auf den Punkt gebracht. Er war Atheist und hat in seinem, also an sein berühmtes Werk war dann Zufall und Notwendigkeit. Da heißt es so: Wenn er, also der Mensch, diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Der alte Bund ist zerbrochen. Der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Nicht nur sein Los, auch seine Pflicht steht nirgendwo geschrieben. Natürlich, wenn das stimmt, dann kann nur jeder sich selber irgendwie einen Sinn suchen und versuchen, damit irgendwie durchzukommen. Dann kann es keinen gemeinsamen geben. Aber wenn das stimmt, sind wir ganz schön heimatlos. Und mir kommt das dann ein bisschen so vor, vielleicht haben Sie mal das beobachtet, wenn Kinder anfangen, Fußball zu spielen, so mit 2, 2,5 Jahren, dann geht das so, die nehmen sich den Ball, schießen den irgendwo hin und sagen, Tor. Also theoretisch etwas abgehoben formuliert, sie konstruieren sich das so, dass überall da, wo sie hingeschossen haben, ist jetzt ein Treffer. Das ist natürlich kein moralisches Problem. Das können die auch machen, das machen die auch alle in dem Alter. Wenn die das mit 10 Jahren immer noch machen würden, würde man sagen, das ist etwas krankhaft. Spiel doch mal mit den anderen zusammen. Und da gibt es dann auch Regeln, was wirklich als Tor zählt und was nicht. Das wird auf Dauer ziemlich langweilig, wenn ich einfach sage, ich schieße und das definiere ich dann hinterher als Tor. Dann gehen die Spiele immer 100 zu 100 aus. Was soll daran reizen? Wenn man zusammenspielen will, muss es eine gemeinsame Perspektive geben. Da reicht es nicht, dass jeder für sich irgendwie so festlegt, was ihm wichtig ist. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Stellen wir uns vor, ganz am Anfang war nicht etwas, war nicht Materie, Energie, Naturgesetze, sondern am Anfang war jemand. Jemand, der ich und du sagen kann. Der eine Idee haben kann. Der eine Vorstellung hat. Der sagt, so denke ich mir das. Und der hätte dann all die anderen Dinge, Materie und Energie und Naturgesetze, geschaffen, die, aus denen sich dann wiederum mehr ergeben hätte. Dann hätten wir eine ganz andere Geschichte. Dann würde nämlich noch, bevor wir überhaupt leben, eine Idee von uns da sein. Dann kämen wir nicht in die Heimatlosigkeit, müssen uns dann irgendwie was suchen, sondern dann kämen wir von Anfang an in vorbereitete Verhältnisse. Dann gäbe es tatsächlich einen Plan für uns. Dann müssten wir den Sinn nicht konstruieren, sondern dann könnten wir ihn finden. Das ist eine ganz andere Grundlage. Nebenbei würde ich Monod fragen, wenn ich ihn sprechen könnte, wenn du sagst radikale Fremdheit, wenn du sagst Gleichgültigkeit, woher hast du die Vorstellung von Heimat? Bevor ich sagen kann, dass etwas fremd ist, muss ich eine Idee von Heimat haben. Man kann das anders nennen, wenn das Wort Heimat zu kitschig ist. Zuhause sein, geborgen sein, irgendwas. Aber wenn ich davon keine Vorstellung habe, dann kann ich eigentlich auch nicht Vorstellung von Fremdheit haben. Wo kommt die her? Das wäre meine Frage. Und das wird Sie jetzt nicht ganz überraschen, dass wir im christlichen Glauben genau davon ausgehen, dass diese zweite Variante die wahre ist. Dass am Anfang nicht es steht, sondern Gott. Dass am Anfang Gott steht, der ich sagen kann, der Liebe ist, der lieben kann, der eine Idee hat, der einen Plan hat. Und all das andere, bis hin zu uns, ergibt sich erst daraus. Dann haben wir eine ganz andere Geschichte. Und dann haben wir eine Erklärung für unseren Lebenshunger und für dieses fast Unstillbare. In der Bibel heißt es einmal, auch hat er Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und ich glaube, es gibt Momente, wo wir das spüren, dass wir Ewigkeit im Herzen haben, dass uns all die Dinge, die nicht ewig sind, letztlich nicht zufriedenstellen. Natürlich, man freut sich eine Weile am Auto, am iPhone oder am Schlagzeug, aber das lässt nach. Wir wissen ganz genau, dass es nicht uns erfüllt. Wir haben Ewigkeit im Herzen. Irgendwie spüren wir, da muss mehr sein als das. Einige Fragen, die wir bekommen haben, gingen auch in diese Richtung Sehnsucht. Eine Frau schrieb sogar, im Gottesdienst spürt sie manchmal in Liedern eine unglaubliche Sehnsucht. Was ist das? Das ist diese Spur, die in unserem Herzen liegt, weil wir eben nicht per Zufall ins Universum gespuckt wurden, sondern weil wir aus Gottes Liebe hervorgegangen sind, weil es diesen Plan, diese Idee für uns gibt. Wir haben diese Sehnsucht nach Heimat, weil wir tief im Herzen eine Restahnung davon haben, dass es diese Heimat gibt. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, sagt der Theologe und Bischof Augustinus. Wie das aussieht, oder jedenfalls dann aussehen kann, möchte ich euch mit einer Geschichte erzählen, einer Geschichte von Jesus, in dem Gott auf die Welt gekommen ist und in dem Gott uns zeigt, wie er ist, was er von uns will, wie er sich das vorgestellt hat, wo er seine Idee nochmal sozusagen hat Fleisch werden lassen. Und Jesus kommt einmal zu einem Mann, der recht erfolgreich geschafft hat, sich mit Sinnersatzstoffen abzugeben. Er wollte Geld machen und das ist ihm gelungen. Er hat eine ganze Menge Geld gemacht. Er war Zolleinnehmer, das Römische Reich kam dem Ideal des schlanken Staates sehr nahe. Es gab beinahe keine Verwaltung und auch die Zolleinnahmen hat man outgesourced und privatisiert. Es konnten also Leute so einen Zollbezirk pachten, die nahmen dann die Gebühren, davon lebten sie und hauten normalerweise noch ordentlich drauf. Und davon lebten sie dann richtig gut. Und das war einer davon. Am Anfang war er jung und brauchte das Geld und irgendwann war er alt und hatte sich an das Geld gewöhnt. Und trotzdem merkte er, schön und gut, das ist irgendwie, Erfolg hatte er. Und natürlich, wir müssen den Hunger noch irgendwie stillen. Es wird erzählt, dass er ein kleiner Mann war. Ist das Zufall oder nicht? Vielleicht hatte er den Eindruck, da irgendwas ausgleichen zu müssen. Er wollte auch ran. Er wollte an die coolen Plätze. Er wollte eine attraktive Frau. Er wollte zeigen können, wer er ist. Und das hat er versucht. Und auf eine Art ist es ihm gelungen. Und auf eine Art auch eben wieder nicht. Er hatte sein Geld, er hatte sein Auskommen, er hatte seinen Status, war nicht beliebt, weil er natürlich auch betrogen hat, aber er merkte etwas fehlt. Und dann hörte er, dass Jesus in die Stadt kommt. Er hatte vielleicht ein bisschen von ihm gehört und dachte sich, schaue ich mir mal an. Jetzt wird eine etwas skurrile Geschichte erzählt, nämlich um Jesus zu hören, klettert er auf einen Baum. Wahrscheinlich zum einen, damit ihn die Menge, die ihn nicht mag, nicht unbedingt sieht und er sich ein bisschen verstecken kann. Zum anderen hat der Baum aber auch einen großen Vorteil, der Baum ist so ein bisschen 14 Tage unverbindlich zur Ansicht. Also beim Baum stehe ich einem Menschen eben nicht Angesicht zu Angesicht gegenüber. Da gebe ich keine Hand, da muss ich mich nicht ganz so auf ihn einlassen. Das ist wie am Fernsehen. Ich sitze dann da und schaue mir das mal so aus der Distanz an. Und guck mal so, was passiert. 14 Tage unverbindlich testen. Das muss ja gar nicht dramatisch sein. Ich will nur mal so schauen, vielleicht hat dieser Jesus ja irgendwas zu sagen. Und dann kommt Jesus und zieht da lang und macht dann so einen Bogen über den Platz und kommt immer näher auf diesen Baum zu. Und dieser Mann, Zachäus heißt, er denkt, ach super, kann ich mir genau angucken. Fotos gab es ja damals noch nicht. Da sehe ich mal, was er so für Gesichtszüge hat. Und er kommt immer näher. Und plötzlich steht er unter seinem Baum und sagt, du, komm mal runter. Und Zachäus ist ziemlich hin und her gerissen. Einerseits wollte er das wahrscheinlich nicht, denn jetzt ist Schluss mit 14 Tage unverbindlich testen. Jetzt steht er ihm Mensch zu Mensch gegenüber. Andererseits ist jetzt aber auch ein offenes Feld. Es kann alles Mögliche passieren. Was wird kommen? Und vermutlich hat er eine Sorge. Er betrügt Menschen, er arbeitet mit den Römern zusammen, er ist wirklich alles andere als ein idealer Mensch. Und was hat er jetzt von einem Religionstypen zu erwarten? Was erwartet jemand von einem Religionstypen, der weiß, er hat die Regeln gebrochen? Sehr wahrscheinlich ist die Sorge, jetzt wird er mich niedermachen. Jetzt wird er sagen, du Schwein, hier sind die Gebote, kennst du alle. Jetzt hör erstmal zu. Und dann wird Jesus ihm das sagen und dahinter stehen die Massen und sagen, haha, endlich hat er es ihm mal gegeben. Und es passiert etwas völlig anderes. Jesus sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Er lädt sich bei ihm ein. Jetzt muss man dazu wissen, damals war gemeinsam Essen hing sehr viel höher als heute. Das ist nicht einfach eine Facebook-Freundschaft oder sowas. Sondern wenn man mit jemandem isst, ist das immer Ausdruck von Respekt und Anerkennung gewesen. Man isst nicht bei jemandem, der keinen guten Ruf hat. Da macht man sich selber schmutzig. Und Jesus sagt, bei dir möchte ich essen. Und natürlich regen sich die Frommen darüber auf. Wie kann er denn nur, wir hatten doch gehofft, dass er wenigstens zu uns kommt. Ich meine, das ist doch klar, Jesus in die Kirche gefälligst. Erstmal zu den Pastoren, als allererstes. Und bei den kaputten Leuten kann er vielleicht dann am Ende seine Barmherzigkeit ausschütten. Aber nichts da. Er geht zu diesem Wirtschaftsverbrecher. Und lässt die anderen stehen. Und ganz allmählich dämmert diesem Mann etwas. Jesus fängt ja ganz anders an, als ich das gedacht hätte. Er hat ehrliches Interesse an mir. Er holt gar nicht die Moralkeule raus. Er sagt, ich möchte zu dir. Ich möchte zu dir nach Hause, ich möchte mit dir essen und das heißt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte dich als meinen Freund betrachten. Und es fängt an, sich in ihm etwas zu lösen. Ein Krampf fängt an, sich zu lösen. Der Krampf, immer darum kämpfen zu müssen, jemand zu sein. Immer darum kämpfen zu müssen, hier ist mein Geld, hier ist mein Erfolg, hier ist irgendwie, seht doch endlich und erkennt es an, dass ich jemand bin. Plötzlich merkt er, vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Hier kommt der, von dem so viele so viel halten, der vielleicht sogar von Gott gesandt, der vielleicht sogar Gottes Sohn ist, der Bote Gottes, und der sagt, ich möchte dich treffen. Du bist mir wichtig. Das fängt an, etwas zu verändern. Dann gehen die zu ihm nach Hause, essen, und es wird nicht erzählt, was da gesagt wird. Es wird nur erzählt, was bei rauskommt. Bitte einmal um die Folie. Ich zeige Ihnen jetzt eins von den Kunstwerken, was wir hier ausgestellt haben. Das wirkt, das funktioniert nicht so richtig auf der Folie. Das hängt da vorne links. Und ich lade Sie herzlich ein, nach dem Vortrag oder nachher, sich das da in Ruhe noch einmal anzuschauen. Denn eigentlich ist es genau dieses Glasobjekt, es funktioniert nur, wenn man wirklich reinschaut. Das ist jetzt also nur der Appetitmacher, was Sie hier oben auf dem hier oben sehen auf der Leinwand. Es ist ein Wortspiel mit Wunde oder mit Wunder. Es ist im Deutschen nur ein Buchstabe mehr. Und den Zachäus, den Jesus traf, das ist ein Mensch mit Wunde, der am Ende weiß, hier ist eine Wunde, die bisher niemand geschlossen hat. Hier ist eine Sehnsucht, die mir niemand erfüllen kann. Hier ist eine offene Frage, die trotz allem, was ich irgendwie erreicht habe, sich nicht löst. Und plötzlich erfährt er etwas anderes. Erfährt er, dass er in den Augen von diesem eigenartigen Jesus trotz allem hinten ein R dran schreiben kann. Dass er trotzdem in Gottes Augen ein Wunder ist. In Gottes Augen ein wunderbares Stück Schöpfung. Jemand, der Gott unendlich viel bedeutet. Und dann wird einfach weitererzählt, was danach passiert. Die beiden kommen wieder raus und Zachäus sagt, ich muss euch was sagen, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Mit anderen Worten, was mich bisher ausgemacht hat, worauf ich mich gestützt habe, worauf ich mich verlassen habe, das gebe ich her. Und wenn ich betrogen habe, den gebe ich vierfach zurück. Also meine ganze Methode höre ich auf und versuche gut zu machen, was noch gut zu machen ist. Und Jesus sagt am Ende der Geschichte, heute ist hier Heil passiert. Dieser Mensch ist heil geworden. Er hat den Sinn seines Lebens gefunden. Oder vielleicht besser, das Leben hat diesen Mann gefunden. Wer bin ich? Die Frage kann er jetzt völlig neu beantworten. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch, egal was ich aus meinem Leben gemacht habe. Ich liege meinem Schöpfer auf dem Herzen, egal was ich geschafft oder nicht geschafft habe. Jesus geht mit mir, obwohl ich schräg bin. Ich kann in den Spiegel schauen, der Spiegel mag mir vielleicht sogar vieles Unangenehmes mitteilen, wenn ich ehrlich bin. Mir sind auch Menschen nicht ganz geheuerlich, die sagen, sie schauen in den Spiegel und die Botschaft ist, alles ist okay. Ich habe das in einem Interview von George W. Bush gehört, ungefähr wörtlich, dass er, nachdem seine Präsidentschaft rum war, sagte, jetzt gehe ich nach Hause, nach Texas, schaue in den Spiegel und sage mir, gut gemacht, George. Okay. Mein Spiegel sagt mir anderes. Und, also über mich jetzt. Ne? Und der Spiegel vom Zachäus hat ihm ganz sicher auch anderes gesagt. Aber jetzt weiß er, mit diesem Blick Jesu sieht sein Spiegel so aus, wie dieses Kunstwerk. Jetzt habe ich die Pointe schon verraten, aber schaut es euch trotzdem hinterher an. Mit Wunde und zugleich mit Wunder. Und auf einmal hat er eine ganz neue Zukunftserwartung. Bisher war seine Zukunftserwartung, naja gut, wir machen so ein bisschen weiter. Ich kann vielleicht den Gewinn noch ein bisschen steigern, vielleicht noch ein Häuschen mehr, vielleicht die Altersvorsorge noch ein bisschen aufstocken. Und das war's. Und jetzt es kommt etwas völlig anderes, etwas völlig Neues. Jetzt kommt das Abenteuer von dem, was Jesus mir sagen wird. Der Jesus ist ziemlich überraschend zu ihm gewesen, auch immer wieder zu anderen Leuten gewesen. Ständig passiert was anderes, als man erwartet. Und das ist das Abenteuer, was er jetzt mitmachen kann. Und es kommt etwas dazu für die Zukunftserwartung. Ich weiß nicht, ob Zachäus das in dem Augenblick begriffen hat, aber was für uns Christen schon wichtig ist, das, wo es am Freitagabend noch drum gehen wird. Ich habe mal so einen Vortrag gehört von einem älteren Kollegen, der jetzt auch schon mittlerweile im Ruhestand ist, und er sagt, ich werde manchmal gefragt, möchte ich noch einmal jung sein? Und er sagte, nein, ich möchte nicht noch einmal jung sein. Warum denn nicht? Weil ich jetzt viel näher an Gottes Ewigkeit bin, als damals, als ich jung war. Und wenn ich, der wohnt in Hannover, wenn von Hannover ans Mittelmeer fahren will und ich bin in Mailand angekommen, da fragt mich jemand, möchtest du zurück nach Hannover? Da sage ich, natürlich nicht, da regnet es doch nur. Jetzt habe ich nur noch so ein Stück bis zum Mittelmeer, jetzt möchte ich auch ankommen. Das ist die Zukunftserwartung, die auch noch in der härtesten Situation gilt. Also ich habe auch noch andere Zukunftserwartungen, aber natürlich, wir werden älter und der Horizont und die Möglichkeiten, die uns das Leben bietet, schränken sich dann ein. Und manche sind schwer krank und ahnen, ich habe vielleicht noch ein, zwei Jahre. Und trotzdem haben sie die Zukunftserwartung, die Jesus ihnen schenkt, die ihnen niemand nehmen kann. Nicht einmal die Krankheit, nicht einmal das KZ kann einem diese Zukunftserwartung nehmen. Und schließlich eine neue Orientierung. Das ist so ein bisschen diese Viktor Frankl-Wende, die Zachäus mitgemacht hat. Bisher war seine Orientierung, was hat das Leben mir zu bieten? Wie komme ich am meisten Kohle? Und die Menschen, mit denen er umging, vielleicht ging er mit ein paar anders um, wahrscheinlich manchmal hat man so eine Zweiteilung, man hat dann so die In-Group, die Freunde, die Familie, mit denen geht man sehr nett um, nur die außerhalb sind irgendwie anders. Und seine Frage an die Kundschaft sozusagen war, wie kriege ich bei denen möglichst viel raus? Was hat das Leben mir zu bieten? Und plötzlich geht er jetzt raus und ist innerhalb von einem Gespräch vom korrupten Typen zum Sozialarbeiter geworden. Sagt, jetzt ist meine Frage, wo kann ich helfen? Wie kann ich die Ressourcen, die ich habe, einsetzen, um zu dienen? Plötzlich ist das umgedreht. Das ist die Frankl-Frage. Nicht mehr, was kann das Leben mir bieten, sondern was erwartet das Leben von mir? Das ist genau das, was Zachäus an Jesus sieht. Ich weiß auch nicht, ob er es in der einen Begegnung jetzt alles schon kapiert hat oder vorher von ihm gehört hat oder dann im Laufe der Zeit erfahren wird. Aber das ist das, wie Jesus sich das Leben gedacht hat. Die Orientierung ist jetzt eine Umkehrung. Es geht tatsächlich um Dienen statt bedient werden. Und Jesus macht ein ganz paradoxes Versprechen. Wenn ihr dient, werdet ihr den Sinn finden. Wenn ihr dient, werdet ihr auf eine Art sogar das Glück finden. Wenn ihr dabei stehen bleibt, wer euch dienen soll, werdet ihr es verpassen. Wer sein Leben gewinnen will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Mit dieser Perspektive, ich muss meins finden, wird es nicht klappen. Wer sein Leben dran gibt, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Ein ganz merkwürdiges Paradox, eine ganz neue Orientierung. Und Jesus sagt, ihr könnt euch um andere kümmern, weil ich mich um euch kümmere. Gott sorgt für euch. Das braucht ihr nicht mehr selber zu tun. Das ist euch abgenommen. Deswegen könnt ihr für andere sorgen und sollt für andere sorgen. Manche haben nach Berufung gefragt heute in unserer Eingabemöglichkeit. Das ist jetzt nicht das Hauptthema heute Abend, aber so ein paar kleine Hinweise. Gott will jeden Menschen berufen. Davon bin ich überzeugt. Das muss nicht unbedingt ein hauptamtlicher Kirchendienst natürlich sein. Aber berufen, Jesus nachzufolgen und berufen, in dieser Welt zu dienen. Und sehr oft ist es so, dass die Berufung nah an dem dran liegt, was unsere Gaben und unsere Persönlichkeit mit sich bringt. Zachäus, der allererste Schritt seiner Berufung ist, dass er seine Ressourcen einbringt. Denn im Anhäufen von Ressourcen war er gut. Und jetzt kann er die endlich mal einsetzen für was Vernünftiges. Das ist der erste Schritt seiner Berufung. Oft ist es so, dass es die Dinge sind, wo wir merken, da kitzelt es mich. Da habe ich den Thrill. Wenn ich daran denke, denke ich, das ist spannend, das ist interessant. Manche haben die komische Idee, dass Gott einen immer dahin beruft, wo man überhaupt gar nicht hin will. Mir hat sogar mal jemand gesagt, so funktioniert das mit der Ehe. Gott zeigt mir irgendwann eine Frau, die ich überhaupt gar nicht leiden kann. Und dann sagt er, die sollst du heiraten. Ich frage mich, wo diese komische, was soll das auch für ein Gott sein? Ich meine, warum denkt er sich sowas aus? Das ist nur wirklich Unsinn. Auch in der Bibel heißt es übrigens immer wieder, im Alten Testament gibt es ja wunderschöne Liebesgeschichten. Er aber gewann sie lieb. Also, so war das bei mir auch. Würde ich euch auch dringend empfehlen, nicht auf die Stimme Gottes zu warten, bis er euch irgendjemand schickt, den ihr so gar nicht leiden könnt. Und auch mit dem Beruf. Manche haben dann solche Ängste. Gott beruft mich bestimmt an die allerletzte Stelle, die für mich das höchste Opfer kostet. Für mich wäre das persönlich Buchhaltung. Also wenn ich so ins Kreiskirchenamt wechseln müsste und da so Rechnungen abprüfen den ganzen Tag, das wäre für mich ein echtes Opfer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott mich da nicht hinschicken wird. Er will uns ja nicht quälen. Er will, dass sich unser Wesen erfüllt. Das heißt nicht, dass die Berufung bequem ist. Sie holt uns sehr oft aus der Komfortzone raus. Da will ich jetzt nicht zu billig sprechen. Also Berufung heißt nicht, das, was ich gerade so locker hinkriege, ohne mich allzu sehr anzustrengen, das soll ich jetzt die nächsten 40 Jahre so weitermachen. Nee, so einfach nicht. Sie holt uns oft aus unserer Komfortzone raus. Manchmal sind es gerade die verrückten Sachen, gerade die Sachen, wo wir was riskieren sollen, die man nicht so abschätzen können, da lockt uns Gott oft hin. Aber eben nicht dahin, was so gar nicht zu uns passt. Und wir denken, oh meine Güte, muss das denn jetzt? Sondern in aller Regel ist Berufung das, was euch kitzelt. Und noch etwas. In der Bibel heißt es einmal, wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Furcht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Deswegen glaube ich, wenn das wirklich Gottes Stimme ist, die ruft, dann ist unten drunter immer ein Moment von Freiheit und von Verheißung. Es kann unbequem sein, klar. Es kann auch sein, dass ich denke, oh, werde ich das schaffen, ist das nicht eine Nummer zu groß, das kann alles sein. Aber ganz tief unten drunter wird trotzdem ein Moment von, ja, da ist was dran, was mich fasziniert. Das wird da normalerweise drin sein, wenn es Gottes Berufung ist. Das als kleiner Exkurs, also sucht danach, geht euch da nicht zu viel zu. Es kann sehr unbequem sein, es kann auch Opfer kosten, das will ich jetzt auch nicht herunterreden, aber nicht das Opfer, dass ich etwas tun soll, was überhaupt nicht zu mir passt, sondern vielleicht das Opfer der Bequemlichkeit oder das Opfer, dass ich da weniger verdiene oder all sowas, das kann durchaus sein. Aber eben nicht so Opfer, wo ich dann den ganzen Tag sitze und denke, es gibt so viele spannende Dinge in dieser Welt und ich muss genau das für mich Langweiligste überhaupt tun. Da wird euch Gott nicht hinberufen. Zachäus krempelt in dieser einen Begegnung sein ganzes Leben um. Und das ist das Besondere, was natürlich auch in diesem Sinn steckt. Man kann ihn nicht beliebig mit anderen Dingen kombinieren. Zachäus kann nicht mehr gleichzeitig sagen, ich lasse das so laufen wie früher, ich betrüge Leute, ich greife da was ab und will jetzt aber auch noch so ein bisschen Jesus mit drin haben. Das geht nicht. Wir können auch nicht gleichzeitig denken, dass wir per Zufall ins Universum geworfen wurden und jetzt irgendwie da unseren Weg konstruieren müssen und dass wir ein geliebtes Geschöpf vom Ursprung der Welt sind. Das geht auch nicht gleichzeitig. Da geht nur eins. Wir können auch unser Herz nicht beliebig oft verschenken, nicht an beliebig vielen Stellen verankern. Und deswegen ist die Bitte Jesu, lasst euch nichts vormachen. Wenn jemand meint, er müsste als Heimatloser am Rande des Universums leben, das ist eine selbstgewählte Heimatlosigkeit. Das ist eine selbstgewählte Not. Niemand muss so leben. Es gibt für euch und für jeden von euch, der hier ist, und für jeden anderen Menschen natürlich auch, einen ganz anderen, einen viel größeren Plan, eine viel größere Idee. Ihr seid nicht das Endprodukt eines Zufallsprozesses. Ihr seid von Anfang an gewollt. Gott hatte eine Idee von jedem von euch. Und diese Idee, die ist so gut, die ist so schön, dass es denjenigen geben muss. So war das. Noch bevor ihr biologisch entstanden seid. Und okay, vermutlich haben wir alle diese Idee, die Gott von uns hatte, auch vermasselt. Haben wir sie nicht einfach verwirklicht, sondern sind auf eine Art gebrochen, sind auf eine Art Menschen mit Wunde. Oder vielleicht auch auf viele Arten Menschen mit Wunde. Und Jesus sagt, das ist mir jetzt mal ganz egal. Ich möchte euch zu Menschen mit als Wunder machen. Ich möchte mit euch leben. Ich möchte, dass euer Leben sich dem wieder annähert, was sich Gott für euch gedacht hat. Ich möchte euch dahin bringen, dass ihr heiler werdet. Und der entscheidende Punkt dafür, der Kern von diesem Ganzen ist die Gemeinschaft mit Gott. Und die möchte Jesus uns schenken. Und er kommt dann nicht mit der Moralkeule, wie bei Zachäus. Natürlich hat Gott moralische Vorstellungen. Aber da, wo wir sie gebrochen haben, da gibt es Vergebung. Da ist Jesus sogar selber, hat sich für eingesetzt, dafür ist er selber gestorben, um das wegzuschaffen. Wir können wissen, das Gott uns möchte, egal wie wir hier sitzen. Und Gott möchte uns eine ganz stabile Identität geben, wo wir nicht mehr kämpfen müssen und krampfen müssen und sagen, reicht das jetzt? Habe ich genug? Erkennen mich genug Menschen an? Habe ich genug Facebook-Freunde? Habe ich genug Termine? Habe ich genug Menschen um mich herum? Kann ich genug vorweisen? Jesus sagt, entspann dich mal. Setz dich mal hin, ruh dich mal aus. Ich liebe dich. Der Gott des Universums liebt dich. Und er möchte uns diese Zukunftsverheißung geben, die ewig ist, die nicht endet. Er sagt, auch wenn das Leben hier vorbeigeht, wenn auf dieser Welt gar keine Erwartung mehr da ist oder nur noch eine minimale, dann kommt trotzdem danach die Ewigkeit bei Gott. Das Mittelmeer kommt, ob wir in Hannover sind, in Stuttgart oder in Mailand. Und er möchte uns eine neue Orientierung geben, diese Frankelwende, weg vom ich greife ab, was das Leben mir bieten kann, hin zu ich frage, was ich einbringen kann. Ich frage, was mir entspricht, wo ich dienen kann. Das Wort kommt mir selber sogar schwer über die Lippen, obwohl es ja in unserer Kirche immer, da gibt es eine Dienstanweisung und einen Gottesdienst und eine Dienstverordnung und einen Dienstvorgesetzten. Aber trotzdem, das Wort dienen fühlt sich nicht gut an. Aber Jesus sagt uns, darin liegt das Geheimnis. Schau mich an, wie ich es gemacht habe. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Mach das mit, dreh das einmal um und du wirst sehen, das gibt dir die Orientierung, die die Sinnfrage aufhebt. Ich möchte mal sagen, aufhebt. Das ist nicht eine Formel, wo man sagen kann, was ist der Sinn des Lebens? Folgende Formel hat das erledigt. Aber die Dinge, die Jesus uns gibt, die neue Identität, die ewige Zukunftserwartung und diese neue Orientierung, die sorgen dafür, dass sich die Sinnfrage dann beantwortet hat. Dass wir diese Unruhe, diese ganz tiefe Sehnsucht, dass wir merken, sie geht auf Wahrheit und sie wird gestillt. Ich möchte Sie einladen, vielleicht sind einige hier, die sich denken, mir geht es ein bisschen wie Zachäus und ich habe den Eindruck, ich bin angesprochen und da soll sich was ändern und ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Dann kommen Sie nachher, wenn hier der offizielle Teil vorne rum ist, kommen Sie zu mir oder zu einem der anderen Mitarbeiter, die da so ein Namensschild tragen. Wir haben ein Gebet dabei und mit diesem Gebet können Sie das Jesus sagen und sich ihm anvertrauen und sagen, dieses neue Leben soll jetzt für mich gelten. Horchen Sie mal in sich, ob da eine Stimme lockt. Ich weiß es nicht, es ist auch nicht meine Stimme, ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber vielleicht ist es Gottes Stimme, der Sie lockt und sagt, hier ist es. Hier ist das, wonach du vielleicht gesucht hast, ohne es zu wissen. Hier ist das, was dir viel mehr gibt als die Karriereoption. Mehr sogar als die Beziehungs- und Familienoption, obwohl das natürlich auch eine wichtige und heilige und gute Sache ist. Wenn du den Eindruck hast, lass es dran, dann komm hinterher zu uns. Und jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.